Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Wir freuen uns, heute André Kudanatsch hier in der Sendung zu haben. Er ist der Autor der literarischen Sammlung Das Kudanatsch-Kompott. Von schwarzhumorigen Gedichten über Lyrik bis zur Stimme des Ostens ist wirklich alles dabei. Es ist die 6. Sendung, in der wir ein Buch aus der 10-teiligen Serie um die schöne Bücherbibliothek vorstellen. Bis Jahresende hören Sie jeweils am 3. Sonntag im Monat daraus eine Buchvorstellung. Als erstes hören Sie einen Auszug aus Das Kudanatsch-Kompott, John Meinl.
John Meinl. Ob Sturm oder ob Hagelschlag, ob finstere Nacht, ob heller Tag, ob Sonne oder nur ein Schimmer, John Meinl, der grillt wirklich immer. Er steht am Rost und rostet nicht, konzentriert ist Johns Gesicht, die Würste dreht er hin und her mit den Händen, bitte sehr. Die Familie rennt ins Haus, es sieht nach Gewitter aus, nur John Meinl bleibt am Grill, weil er weiter grillen will. Er denkt, ich, Mann, ich bleibe hier und greift zum Löschen nach dem Bier. Und während er die Wurst bespritzt, hat es einmal schon geblitzt. Noch ein Blitzschlag diesmal näher, das Gewitter, es wird mehr. John Meinl lacht, das Grillgut zischt, noch hat's beide nicht erwischt. Doch während wir noch für sie hoffen, hat sie der nächste Blitz getroffen. John Meinl qualmt und riecht nach Harz und alle Würste werden schwarz.
Und nun wollen wir natürlich auch den Autor hinter der Geschichte kennenlernen. Hallo André.
Hallo Heike.
Ja, ich habe gelesen, 30 Jahre Bühnenerfahrung. Kommt dir das eigentlich so lang vor, wie es sich jetzt anhört?
Na klar, bei den Auftritten behaupte ich auch immer, weil die Leute dann anfangen zu überlegen, wie alt ist der denn da, dass ich direkt im Kindergarten angefangen habe, auf dem Töpfchen sozusagen. Und dann ist das alles viel erträglicher, ja.
Okay.
Dann ist man quasi ein bisschen geschummelt mit den Jahren, ja.
Erinnerst du dich denn noch an deinen ersten Auftritt?
Das war so in Studentenzeiten, also wirklich so in den 90er Jahren tatsächlich. Und da gab es Auftritte verschiedener Qualität. Ich glaube, in einem, da habe ich hauptsächlich Bier getrunken und dann irgendwann hat mich keiner mehr verstanden, weil ich gelallt habe. Aber ich habe daraus gelernt und es wurde besser. Also, und es kamen dann auch nach und nach mehr Leute dazu, ja.
Und für deine jetzigen Auftritte, ist das mit dem Bier geblieben oder?
Nein, ehrlich? Natürlich nicht. Nein. Zwischen nur noch Tee und stilles Wasser. Mhm. Nicht mal mit Bläschen, ganz still, ja.
Ja, und dann habe ich für die schöne Bücherbibliothek natürlich das Kudanatsch-Kompott gelesen. Und ich war echt beeindruckt. Es besteht aus 7 Gängen. Ja, da kann man schon mal recht satt werden.
Ja. Ich hoffe nicht pappsatt. Ja. Das sind halt wirklich so 7, doch recht unterschiedliche Phasen so in diesen 30 Jahren, also in denen sich auch, würde ich schon sagen, der eigene Schreibstil so ein bisschen verändert hat, weiterentwickelt hat. Also es sind mal diese schwarzhumorigen Geschichten gewesen und inzwischen bin ich aber ganz lieb geworden und dann sind das eher harmlose Geschichtchen und Plaudereien.
Und du hast angefangen, nämlich mit diesem schwarzen Humor. War das denn eigentlich ursprünglich der Gedanke, was du überhaupt machen wolltest?
Ich glaube, ich habe mir da gar nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Also ich habe tatsächlich schon als Kind, als Schüler auch schon Geschichten und Gedichte geschrieben, zum Beispiel über meinen Wellensittich oder über den Hund oder die Katze. Und dann hat sich das so nach und nach ergeben und dann hatte ich so in den 90er Jahren tatsächlich so ein bisschen eine vielleicht schwarze Phase oder wie man das nennen möchte, also wo auch ich die entsprechende Musik gehört habe, die mich dann so inspiriert hat, dann halt auch sowas zu schreiben. Also The Cure oder Sisters of Mercy kennt man vielleicht und dann halt auch entsprechende ja, so schwarzhumorige Sachen habe ich dann auch selber sehr viel gelesen. Also es hat dann wahrscheinlich auch immer viel so abgefärbt auf das, was ich dann selber gerade gut fand, wie ich dann auch selber versucht habe zu schreiben, ja.
Frau Wittigs Wellensittich. Frau Wittigs Wellensittich sitzt im Käfig gerne mittig. Links das Spielzeug, rechts die Katz. Da ist nur in der Mitte Platz.
Und der zweite Gang, das ist ja Popliteratur. Der,
natürlich,
ja. Der hebt sich ja komplett davon ab, fand ich.
Richtig.
Und da habe ich mich dann gefragt, was liest jemand, der so unterschiedlich schreibt, was liest der eigentlich selber gerne?
Na, also ich habe wirklich die Sachen jeweils zu der Zeit auch gern gelesen. Also Daniel Chrams zum Beispiel auch, der hat ja auch so ganz abstruse und originelle Geschichten geschrieben. Das habe ich so eher in der schwarzen Phase gelesen. Und in der Popliteraturphase, das ist bei mir manchmal auch so eine Reaktion, wenn ich dann sowas da lese oder mitkriege, dann denke ich mir auch, ja, das kann ich auch. Und dann war ich, damals hatte es mich gerade nach Leipzig verschlagen und da waren eben ganz viele solche Popliteraten. Und da musste man sich entscheiden, ist man so eher die Social Beat Fraktion? Das waren also die mit dem Bier und den schwarzen Sachen, die dann auch so sehr betrunken waren, auch bei Auftritten, die dadurch manchmal auch verpasst haben. Oder waren es dann doch die etwas gesitteteren Popliteratinnen und Popliteraten? Bei den Popliteratinnen, genau, da war halt auch bemerkenswert, die sahen halt auch gut aus und waren ansprechender sozusagen, wo ich dann gesagt habe, Mensch, nee, da möchte ich dann doch eher zu der Gruppe hinüber switchen. Habe dann selber damals angefangen mit so einer Popliteraturshow in einem kleinen Tapetenclub in Leipzig, in Ilses Erika heißt der. Und da hat dann eben solche Literatur auch besser hingepasst, wenn man dann selber auch so studentische Geschichten, Liebesgeschichten und WG-Abenteuer und sowas halt dann da präsentiert hat.
Genau, und dann, ja, Ilses Erika, nee, was?
Doch, Ilses Erika
Kellerclub, ne? Mhm. Also das ist ja, das ist auch irgendwie so eine Überschrift von deiner Geschichte.
Ja.
Und das kann man nicht fließend lesen, muss ich mal sagen. Ne?
Das stimmt. Also den Clubnamen habe ich mir nicht ausgedacht. Der war damals ganz neu. Und die Jungs da, die haben auch selber alle komische Namen gehabt. Plinsendinser und Bob Wester. Und das waren so Jungs auch zum Teil aus Hannover, die dann da das Ding aufgezogen haben. Und die haben halt zu mir gesagt, Mensch, hättest du nicht Lust? Wir machen ja so eine Literaturshow in Ilses Erika und du moderierst die. Also es war gar nicht mal so gleich meine eigene Idee, sondern die haben mich gefragt. Und haben mir dann so einen alten Anzug auch angedreht, so einen hellblauen Anzug mit einem passenden Hemd dazu und so war ich dann auf einmal Showmaster. Und dann haben die auch noch gesagt, Mensch, das Ding, du sitzt auf einem Sofa, auf einer Couch, das könnte doch Kudanatschs Couch heißen. Und so ist das damals entstanden mit den Pop-Literatinnen und Literaten, die dann zu Gast waren und da auch so wie so eine Mixed-Show quasi, muss man sich das vorstellen, haben wir alle unsere Texte vorgelesen, genau.
Oh, super, hört sich gut an. Und in deinem Buch haben mich noch zwei Figuren total fasziniert. Und zwar Uli und Hansi.
Ja. Ne?
Und dann kam dann noch die Stimme des Ostens dazu. Das hört sich so ein bisschen an wie so ein Resümee halt. Ja, jetzt ist die Mauer gefallen halt, jetzt sage ich mal was dazu. Und da hatte ich gedacht, was hat sich für dich positiv verändert? Ja, dass das eben so gekommen ist in der Geschichte, wie es kam.
Naja, auf jeden Fall also für mich persönlich auch ganz viele neue Möglichkeiten aufzutreten, überhaupt sowas dann machen zu können, sich mitzuteilen. Und dann sind das halt eher jetzt in der Geschichte dieser Onkel Hansi und der Uli, das sind eher so ein bisschen, naja, eher Verlierertypen, würde ich sagen, die aber das versuchen auch sehr gut, da kommt jetzt wieder das Bier ins Spiel, mit Alkohol das zu kompensieren, das auch sehr gut schaffen und die stellen halt unheimlich viel Unsinn an und kommen aber immer gut bei weg. Das war so im Jahr 2000 tatsächlich mal so mein erstes offizielles Buch. Davor gab es so eher wilde Underground-Heftchen und sowas. Und das war das erste Buch, in dem diese Geschichten alle gesammelt waren. Das hieß damals Sophies Welt, angelehnt an Sophies Welt, wo ich dann immer gesagt habe, der Joschein Garder, der hat das versucht zu kopieren und nachzumachen und sich an den Erfolg von Sophies Welt direkt ranzuhängen. Also ein Trittbrettfahrer, ein ganz schlimmer.
Habe ich gleich gedacht, als ich sah.
Ja, ja.
Ja, und dann kommt ja der nächste Gang direkt halt Lyrik.
Ja.
Also da denkt man ja irgendwie nicht so an irgendwelche Couchens, die in schwarzen Clubs stehen oder so.
Nein.
Hast du eigentlich Vorbilder in der Lyrik?
Oh ja, da gibt es einige, Fanny van Dannen oder auch Wiglaf Droste hat auch sehr schöne Sachen geschrieben, Robert Gernhardt und ganz, ganz viele, auch ganz große Namen, also die da schon mir auch selber beim Lesen viel Spaß machen und wo ich dann einfach auch Lust hatte, da mich entsprechend auch mitzuteilen. Ja, und es war damals in dem kleinen Verlag, in dem ich damals war, der hieß Fünf Finger Verlag, also wirklich von den fünf Fingern. Und der war auch in Leipzig, das war so die Leipziger Zeit. Und der hat immer zur Leipziger Buchmesse Veranstaltungen gemacht in einem Supermarkt. Und da hatten wir mal Fünf Finger im Gemüse, Fünf Finger in der Kasse, also immer an verschiedenen Stellen in diesem Supermarkt und einmal dann Fünf Finger an der Wurst. Und da habe ich gedacht, das ist jetzt eigentlich schade, da einfach die Texte, die man hat, so vorzulesen. Da wäre es doch toll, einfach passend genau für diesen Auftritt Wurstgedichte zu schreiben. Und da sind diese Wurstgedichte entstanden und waren ein großer Erfolg. Ich glaube, die Leute haben dann viel mehr Wurst gekauft, als sie wollten und sind stehen geblieben und haben ihren Bus verpasst und sind nie wieder nach Hause gekommen. Nein, also sie hatten ja dann genug Wurst gekauft, das war also kein Problem. Und da hat es angefangen mit dieser Wurstphase und es hat mich, glaube ich, sogar mal bis nach Münster verschlagen, zum Wurstinstitut, zu einer Lesung oder nach Magdeburg zur paradiesischen Nacht. Da waren dann, also ja, wieder eine Mixed-Show, viele Künstler da, also auch welche mit Jonglieren und Fantasie, Fabelwesen. Aber ich durfte zwischendrin auch die Wurst präsentieren. Also die hat sozusagen, war das eine gute Idee und hat sich so sogar bundesweit durchgesetzt.
Und als Wurstexperte, kommt eigentlich Butter unter die Leberwurst?
Ach ja, das ist wirklich eine sehr knifflige Frage. Ich persönlich sage ja, aber zum Beispiel meine Frau würde sagen, nein, niemals, die Leberwurst ist schon fettig genug. Na?
Ja, denke ich auch.
Aber ich
vielleicht ein Frauending. Ich
immer weiß Butter nicht. Drunter schmieren, doch, ja.
Okay, und bevor wir jetzt zur nächsten Frage kommen, da geht es nämlich halt um André Kudernatsch als Kinderbuchautor. Da hören wir noch meine Stelle aus deinem Buch, ja?
Ein Wurstgedicht.
Na gut, Wurstgedicht.
Salamibrot, Salamibrot, ein Rindvieh ist deswegen tot. Es liegt nun da, in Scheiben geschnitten, haltbar bis zum 8.3. Darum war's im Angebot, Salamibrot, Salamibrot. Leber, Leber. Ich bin der die Wurst verteidigt, Leberwurst war nie beleidigt. Man sah sie wirklich niemals heulen oder sich vor Kummer beulen. Auch kann mir keiner hier verkaufen, dass Läuse über Leber laufen, Männer sie direkt versaufen, Lebern und nicht Eber raufen, um große Leberknödelhaufen Eltern Leberharze taufen. Es einem an die Leber geht, sich alles um die Leber dreht, man Leber voll in Leber steht und nach der Leberparty spät. Die Leber mit Kleber rasch verdichtet und Leber mal auf was verzichtet. Lebertran hilft beim Genesen von sogenannten Leberwesen. Der Leberaufstand gar nichts brachte. Max Leber sich ins Fäustchen lachte, sich alle an die Leber fassen und rufen, Lebern und Lebern lassen. Da rümpfe ich nur kühn die Näse, das ist doch alles Leberkäse.
Ja, total klasse. Und jetzt kommen wir aber zu dem Kinderbuchautor.
Ja.
Ja, wenn du jetzt Kindern etwas vorliest, also die Geschichten sind ja auch für Kinder so zum Mutmachen irgendwie, zum Trösten. Ja. Welche Unterschiede sind für dich am prägnantesten, wenn Kinder dein Publikum sind?
Na, die sind total ehrlich und direkt. Also die sind nicht irgendwie aus Höflichkeit dazu irgendwie verpflichtet, nun besonders dolle zu kichern oder zu klatschen. Wenn die das langweilig und blöd finden, dann sagen die das auch oder sie zeigen es. Also im schlimmsten Fall wird man dann mit Bausteinen beworfen oder sowas. Also das kann dann schon mal passieren. Nein, also es war zum Glück immer ganz gut, damit aufzutreten, auch so bei, also direkt auch in so lange Lesenacht oder so, wenn dann die Kinder eh schon, das hat sich sehr ausgezahlt, wenn die Kinder schon ein bisschen müde waren, dann haben sie auch eher dann zugehört. Und da war auch noch ein Kollege dabei, weil der sehr gut so auch Stimmen nachmachen konnte. Und das ist ja dann immer besonders schön, wenn man dann so richtig in diese Rollen ein bisschen reinschlüpft und das nicht nur so vorliest. Und wir haben dann immer zusammen Es gibt da eine Prinzessin, die hat goldene Haare und die muss sie aber immer mit Shrubi Royal waschen, einem besonderen Haarwaschmittel. Und dann hatten wir immer eine Packung oder eine Flasche Shrubi Royal dabei und haben den Kindern gesagt, wenn sie jetzt ganz lieb sind und heute Abend ganz besonders schnell einschlafen und dann eine Woche auch zu Hause immer ganz brav zu den Eltern sind, dann, wenn sie sich jetzt da ein bisschen was von dem Shrubi Royal an die Haare schmieren, dann werden die Haare nach einer Woche auch golden.
Prinzessin Goldlocke. Prinzessin Goldlocke wollte heiraten. Sie wollte einen echten Prinzen mit Königreich und Pferd. Viele Prinzen besuchten sie, weil die Prinzessin mit ihren goldenen Haaren sehr hübsch aussah. Ein Prinz sang etwas vor, bis der Putz vom Schloss bröckelte. Ein anderer zeigte Kunststücke auf seinem Pferd, bis das laut pupsen musste. Ein nächster Prinz konnte ganz schnell mit seinem Säbel Käse schneiden, bis der Käse alle war. Den will ich nicht, entschied Prinzessin Goldlocke jedes Mal. Dann ging sie ihre Haare putzen. Dafür nahm sie ein besonderes Mittel, das Shrubi Royal hieß. Ihre Diener mussten es beim Prinzessinnenausstatter kaufen. Die Prinzessin rieb die goldenen Locken damit ein und bürstete sie, bis sie kräftig glänzten. Dann ging sie wieder auf den Balkon, um sich die nächsten Prinzen anzuschauen. Einer sagte ein Gedicht auf: Igels machen Sonntag früh eine Segelboot, was nochmal, bis er nicht mehr weiter wusste. Ein anderer Prinz konnte ganz schnell Fahrrad fahren, sogar freihändig, bis ihm ein Baum im Weg stand. Ein nächster Prinz wusste die Achter- und die Neunerreihe, aber immer bloß bis zur Fünf. »Den will ich nicht«, mäkelte Prinzessin Goldlocke immerzu herum und ging schon wieder Haare putzen. Doch es war kein Shrubi Royal mehr da. Sie rief ihren Diener, der sagte, dass es Shrubi Royal gerade nicht zu kaufen gäbe, nur das normale Shrubi. »Das will ich nicht! Ich brauche Shrubi Royal«, schrie Prinzessin Goldlocke. Sie wurde wütend und schmiss ihren Hausschuh nach einem der Diener. Sie konnte ihre goldenen Haare nicht putzen. Heulend ging sie in ihr Zimmer und wollte niemanden mehr sehen. Deshalb fuhr ihr Papa, der König, gleich mal in den Urlaub. Er ertrug die schlechte Laune seiner Tochter gar nicht. Und die Diener nahm er mit. Sie wollten nicht mit der zickigen Prinzessin allein bleiben.
Zum Glück waren wir dann immer weit weg, wenn dann der Effekt hätte eintreten müssen, sodass wir das quasi niemals beweisen mussten. Das dann konnte hätte auch immer sagen können, die Kinder waren dann tatsächlich nicht lieb genug. Ja,
ja, da hat ein bisschen gefehlt.
Ja. Ja. Aber es hat viel Spaß gemacht.
Ehrlich, ich bin froh, dass ich kein Kind war vor Lesung. Okay, und dann warst du ja auch noch Kolumnist beim Blitz, habe ich gelesen.
Ja, das war so in Thüringen, also dann wieder Leipzig hatte ich dann verlassen. Mich hat es dann nach Erfurt verschlagen, also in die Landeshauptstadt von Thüringen. Und da waren es dann tatsächlich, gab es wieder die Möglichkeit, in so einem Stadtmagazin, kann man sich ja so vorstellen, für die regelmäßig Kolumnen zu schreiben. Das Magazin gibt es aber inzwischen nicht mehr. Also die Kolumnen waren vielleicht zu böse und haben die Anzeigenkunden verschreckt oder so, keine Ahnung. Und da habe ich dann tatsächlich mich so auf Thüringen spezialisiert. Das ging dann schon so 10 Jahre auf jeden Fall. Ja, und bin dann hauptsächlich dann eben, während so mit den Wurstgedichten war es, wie gesagt, bundesweit, dann mit den Thüringer Kolumnen, macht es natürlich eher Sinn, dann in Thüringen aufzutreten. Also deshalb bin ich dann eher hier immer so im Umkreis von Erfurt, wenn man immer so 2 Stunden noch wieder fahren konnte, dann noch wieder nach Hause gefahren dann nach so einem Auftritt.
Und unterscheidet sich das, wenn du Kolumnist bist, bist du ja eher halt freiberuflicher mit so einer Anstellung irgendwie, ne?
Ja.
Wie kann man das beschreiben?
Ja, also Kolumnen kann man ja immer schreiben, egal ob man jetzt irgendwie irgendwo angestellt ist oder nicht. Also eher, dass man da so ein Thema hat, auf dem man dann quasi rumkaut, wo man sich auch gerne mitteilen möchte und das dann entweder quasi positiv ausgehen lässt oder eben so richtig auch mal draufhaut und sagt, das ist quasi blöd und muss dringend geändert werden. Also schon, wo man als Kolumnist auch ein bisschen immer im Unterschied zum Kinderbuchautoren nach schon sehr, sehr manchmal auch verhärtet sozusagen schreiben muss, dass das dann auch überhaupt interessant ist. Also kann man nicht unbedingt immer nur nett formulieren.
Erfurt hat nichts. Erfurt hat keine richtige Universität, keine richtige Messe und keinen richtigen Flughafen. Erfurt hat keine S-Bahn, keine U-Bahn, keine Seilbahn, keine Pferderennbahn und keine Taliban, obwohl viele Erfurter so aussehen. Erfurt hat keine Szene-Cafés, nur Läden, die so tun oder aus Verzweiflung großen Stolzbilder an die Wände kleben, um den Kaffee teurer machen zu können. Erfurt hat nichts und definiert sich allenfalls über Blumen und Puffbohnen, aber die schmecken gar nicht. Erfurt hat nur Starre und keine Stars, es sei denn, man hat einen Wummer-Musikgeschmack, Northern Light, Wimmer-Musikgeschmack, Yvonne Katterfeld oder überhaupt gar keinen Musikgeschmack, Christina Rommel. Clouseau hält noch aus, aber wie lange noch?
Da muss man auch schon manchmal ein bisschen böse sein oder ein bisschen überziehen, überzeichnen, dass es halt eine Relevanz hat und auch irgendwie einen Effekt auslöst. Aber grundsätzlich ist es immer liebevoll gemeint.
Ja. Und war das jetzt die Vorbereitung für dich als Festredner?
Naja, das ist dann so ineinander übergegangen, weil ich halt so quasi, es geht ums Weihnachtsfest, das schon sehr gerne mag. Und auch da gibt es natürlich einige Sachen von den Weihnachtsmarktbesuchern, die da rumlaufen und sich komisch benehmen und, weiß ich nicht, sich Rentiergeweihe auf den Kopf setzen und dann sich besonders lustig finden damit, bis hin zu Leuten, die zu viel Glühwein getrunken haben oder dieser Geschenke-Wahnsinn, dass man unbedingt was kaufen muss, ne? Und dem anderen irgendwie am Ende sogar noch übertrumpfend eine Freude zu bereiten, wie das Geschenk ist kleiner als seins und umgekehrt. Also da gibt es viele, viele Themen zum, ja, rund ums Weihnachtsfest.
Genau, und das hat mich ja auch total wieder aufhorchen lassen. Also du bist ein Freund des Festes, der Stille und Einkehr, habe ich gelesen.
Ja.
Wie muss ich mir das denn vorstellen?
Das muss man sich also recht langweilig eigentlich bei mir vorstellen. Also ich bin wirklich ein großer, klassischer Weihnachtsfest-Begeher. Also wirklich so mit Kartoffelsalat und Schnitzel und Tannenbaum und Weihnachtslieder singen. Also eigentlich ganz schlimm, wie man es vielleicht gar nicht vermuten würde. Aber dann mutiere ich und möchte das auch wirklich da gar nicht geändert haben, sondern möchte das so ganz, ganz schön klassisch dann auch erleben.
Also auch lieber Schnee, ja, zu Weihnachten.
Als unbedingt, also wenn es geht, irgendwie Schnee, ja.
Okay, und hast du auch ein Räuchermännchen?
Tatsächlich habe ich ein Räuchermännchen, ja. Das ist aber, ich muss mich damit beschäftigen, das ist verstopft und das qualmt nicht so, wie es soll. Also man muss immer quasi das Räuchermännchen abmachen, dann stehen bloß die Füße noch da und die Beine, da ist dann die Kerze drauf, so funktioniert es. Aber wenn man das Räuchermännchen draufsetzt, dann hat es Husten. Ja, dann geht es nicht mehr.
Kommen wir dann nochmal zu Ilses Erika. Mhm. Ilses Erika Kellerclub. Ne?
Mhm.
Das Publikum in kleineren Räumen, reagiert das anders auf deine Vorlesungen als zum Beispiel im großen Saal?
Ja, ich würde schon sagen, also ich persönlich würde sagen, so bis zu 60 bis 80 Leute ist eigentlich so immer die schönste Größe, weil dann sitzt man auch so eher eng und ein bisschen kuschelig beisammen und da entsteht dann schneller gute Stimmung. Also gerade so bei den Auftritten in Thüringen wird vielerorts auch schon im Eintritt ein Glas Sekt dazu gereicht, sodass die Leute quasi schon erstmal positiv gestimmt sind und voller Vorfreude da sitzen und warten, dass dann der Abend beginnt. Und das ist eigentlich immer sehr angenehm. Ich habe dann auch noch einen Musiker mit dabei und dann musizieren wir auch miteinander. Also ich darf dann so Schlaginstrumente bedienen, während er sehr schön Klavier spielt, stümpere ich dann so ein bisschen darauf herum. Und das ja, macht dann viel Spaß. Und gerade in so einem kleinen Raum, ja, in so einem ganz großen Saal, da versendet sich das manchmal auch ein bisschen. Oder wenn es noch größer wird, dann ist es sogar so, dass die Leute, weiß ich nicht, vorne lachen welche, die haben es noch nicht mitgekriegt, die lachen dann auch. Dann ist das wie so eine Welle, die dann so einmal durchgeht und wieder zurückkommt. Das ist dann schon fast ein bisschen komisch, ja.
Okay. Hast du eigentlich, wenn du jetzt auf der Bühne stehst halt und irgendeine Situation ist unvorhergesehen, sagen wir mal, ziehst du da vielleicht dann auch manchmal so eine Idee raus, darüber nochmal zu schreiben?
Ja, also das gab es auch schon. Da haben dann einige Veranstalter aber Angst bekommen, dass sie dann auch quasi dann irgendwann mal da erwähnt werden, dass wir irgendwie trockene Brote bekommen haben oder sowas. Oder die Heizung nicht aufgedreht wurde oder was im Backstage sehr ranzig war. Also muss man auch immer aufpassen, dass man die dann da nicht verstimmt sozusagen. Ne? Aber grundsätzlich ja. Und meistens habe ich auch irgendwie noch Geschenke in petto. Also wenn jetzt jemand sich im Publikum auffällig benimmt, dann kriegt er auch irgendwie was geschenkt. Also als letztes hatte ich eine Warmhalteplatte. Also ich gucke dann auch immer was zu Hause, was wir eigentlich gerne wegwerfen würden. Und das nehme ich dann mit und drehe es den Leuten an. Da war ein Auftritt in einer recht kalten Kirche und da hat einer eben so dolle gefroren. Da hat gesagt, hier, das ist dann also durch Zufall sehr gut gepasst in dem Moment. Hier ist eine Warmhalteplatte, das sind so zwei Stäbchen, musst du da drunter stellen und dann ist der nicht mehr kalt. Ja.
Unglaublich. Ich muss mal zu deiner Aufführung kommen.
Ja, ach, das macht meistens viel Spaß.
Und wie kommst du ansonsten an Ideen? Also wie müssen wir uns das vorstellen?
Na, also bei mir ist es tatsächlich so, dass es viel Erlebtes auch ist. Also tatsächlich, wenn ich in Situationen reinschlittere, beim Arzt, beim Einkaufen, im Zug oder was auch immer man da irgendwie aufschnappt und miterlebt oder auch wenn andere Leute einem was erzählen. Also ist schon immer so eine große Sammlung und sicherlich wie viele Leute, die schreiben, habe ich dann auch so eine kleine Kladde, wo ich mir dann gleich Notizen mache, dass ich es ja nicht verpasse. Und wenn dann so drei solche Einträge dann irgendwie zusammenpassen, dann kann man schon drüber nachdenken, ergibt das jetzt schon einen Text, also eine Geschichte oder ein Gedicht.
Okay, also muss man in deiner Umgebung auch immer aufpassen, ja, wie man sich verhält, damit man sich nicht irgendwann wiederfindet.
Ja, also ich weiß nicht. Also ja, doch ein bisschen spricht es sich langsam rum. Aber ja, eigentlich nenne ich die Namen dann der Leute nicht wirklich. Die heißen dann anders und dann ist es auch wieder gut, ja. Aber ich selbst bin auch in so einen Runden dann nicht unbedingt der dann alle unterhält, sondern bin dann eher ruhig in der Ecke und höre zu.
Okay. Und wenn ich jetzt so dein Buch, als ich das dann zuklappte, habe ich gedacht, er hat total viel gemacht, nur er hat noch nie einen Thriller geschrieben.
Ja, Heike, es gab auch mal in einem anderen Verlag, also komischerweise sind die kleinen Verlage, ich hoffe, der Salia Verlag, den eilt es nicht, die sind dann nach und nach auch immer eingegangen. Ja? Also nach diesem Fünf-Finger-Verlag war ich dann bei einem kleinen Leipziger Verlag auch wieder Edition Paper One. Und da gab es 2006 mal ein Krimi, also richtigen Thriller vielleicht nicht. Das war eher so eine Detektivgeschichte mit 80 Toten auf 220 Seiten. Deadly Slippers, der Tod auf Latschen hieß es. Aber um das jetzt in das Buch noch reinzukriegen, in das Kudanatsch-Kompott, dafür wäre das zu lang gewesen. Also das hätte jetzt dann den Rahmen gesprengt und dann nur so einen Auszug reinzupacken, hätte es jetzt auch nicht wirklich gebracht. Also deshalb habe ich das sozusagen ausnahmsweise weggelassen.
Und kommt dann von dir irgendwann nochmal so ein blütrünstiges Ding?
Naja, es ist tatsächlich noch was so in der Schublade. Da ist aber nicht das, was sozusagen jetzt aktuell für mich das Buch ist, was als nächstes kommen soll. Also es ist gerade was anderes noch in Arbeit. Und es gibt so ein Krimi, aber da muss ich noch ein bisschen dran tüfteln. Da habe ich ja auch einen Nachbarn, der sich immer keine Hose anzieht. Und den nenne ich deshalb, also der hat hohen Blutdruck und ist auch eher kräftig. Und den nenne ich den Schlüpfer Joe, weil er immer im Schlüpfer nur rumläuft. Und der ist quasi in diesem Thriller eigentlich der Ermittler. Aber da er nun immer nur den Schlüpfer anhat, sitzt er eigentlich die ganze Zeit nur zu Hause und löst den Fall von zu Hause vom Küchentisch aus. Und da muss ich halt noch ein bisschen dran arbeiten, ob das wirklich funktioniert und trägt.
Ja, da bin ich auch gespannt.
Ich selber auch, ja.
Und also momentan ist ja so Young Adult und alles, was so ein bisschen glitzert, immer ganz vorne auf den Bestsellerlisten. Kannst du dir vorstellen, dass du auch irgendwann mal so einen Kudanatsch-Glitzer irgendwie machst?
Nee, ich glaube nicht. Also da habe ich eigentlich auch noch nie drauf geguckt, was jetzt sozusagen gut läuft. Also aktuell arbeite ich eher an einem Buch über meinen Vater, wo ich da mal... Ja, das wäre mir jetzt erstmal wichtig, ist auch wieder sehr, sehr persönlich und privat und ist so lustig und traurig beides. Und da, das wäre auch mit dem Salia Verlag so das nächste große Vorhaben.
Okay, also und wann dürfen wir damit rechnen?
Ende des Jahres, Anfang des nächsten Jahres, ja. Also spätestens dann wieder zur Leipziger Buchmesse, also dann im Frühjahr 2025. denke ich mal, also spätestens. Vielleicht schaffen wir es auch noch dieses Jahr. Es liegt ja dann immer an dem, der es schreibt. Ja.
Okay, und Lesungen halt. Mhm. Wo kann man dich denn mal richtig live sehen? Wir haben jetzt so viel von dir gehört.
Ja, ich habe so eine etwas in die Jahre gekommene Internetseite, kudi.de, also Kudi wegen Kudanatsch. Das konnte aber niemand schreiben. Es hatte keinen Sinn, da irgendwas darunter. Ich hatte auch mal eben diese Kudanatsch Couch und Couch dann mit A-U-T-S-C-H geschrieben. Das hat niemand gefunden. Deshalb kudi.de, da stehen die Termine drauf. Es sind jetzt halt überwiegend in der nächsten Zeit so in kleineren Thüringer Orten. Das hat sich jetzt irgendwie interessanterweise so entwickelt, wirklich in Dörfern aufzutreten, die ich selber auch bis dahin noch nie kannte, noch nie gehört hatte. Also das ist aber auch also ein älteres Publikum schon, aber trotzdem immer sind das auch sehr nette, unterhaltsame Abende. Und ansonsten so was Größeres, ja jetzt Saalfeld und in Leipzig ist auch was zum Jahresende.
Und hast du mal an ein Hörbuch gedacht?
Es gibt sozusagen zum Weihnachtsprogramm gibt es ein Hörbuch. Auweia Weihnachten heißt das.
Auweia, ja.
Okay. Ja, ja.
Na gut. Also vielen, vielen Dank für deine ganzen Einblicke. Wir müssen langsam zum Ende kommen. Ich habe bestimmt nicht alle Besonderheiten jetzt erwähnt.
Oh Gott. Ja.
Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, in unsere Sendung zu kommen.
Sehr gern.
Ja, liebe Zuhörer, das war jetzt ein Gespräch mit André Kudanatsch über seinen Roman Das Kudanatsch-Kompott. Mein Name ist Heike Stepprath und ich stelle Ihnen in diesem Jahr jeweils am dritten Sonntag im Monat einen Titel aus der Edition Schöne Bücher vor. Die Folgen finden Sie auf der Webseite https://literaturradiohörbahn.com. Klicken Sie mal rein.
Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcasts, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.